Das kam echt dann mit Sex in the City so ein bisschen, dass man das Wort Chlamydien mal gehört hat.
Also sich an einer schmutzigen Türklinke mit einem Schnupfen anzustecken, ist gesellschaftlich akzeptiert. Sich beim Streicheln mit HPV zu infizieren, ist irgendwie fies.
Warum ist das so schambehaftet, über dieses Thema zu sprechen?
Bei Männern, die dann immer ganz erstaunlich sagen, kann ich mir das auch auf der Toilette geholt haben?
Willkommen zu einer neuen Folge von Mein Leben und ich. Heute sprechen wir über etwas, worüber viele lieber schweigen würden. Sexuell übertragbare Krankheiten. Oh mein Gott, ja, sie hat's gesagt. Und Spoiler, es betrifft uns eigentlich fast alle. Zumindest alle, die sexuell aktiv sind, haben mit hoher Wahrscheinlichkeit sich schon mal mit HPV angesteckt. Willkommen also im Club, in dem keiner sein will, aber irgendwie drin ist. Mit mir an meiner Seite heute sind Katharina Render und Laura Grimmer aus dem Ressort Leben und Gesellschaft. Und wir haben Dr. Schellberg heute dabei, der uns medizinisch heute aufklären wird. Warum ist mir dieses Thema wichtig? Mir ist das wichtig, weil ich mit 27 selbst an HPV erkrankt bin, beziehungsweise der Virus ausgebrochen ist und es sich zu einer Krebsvorstufe entwickelt hat. Und damals habe ich so Kommentare gehört wie, du bist ja viel zu jung mit 27, das kann ja gar nicht sein. Nein, das kennt kein Alter und das kennt auch kein Geschlecht. Also alle, die heute denken, das betrifft mich nicht, es betrifft Männer und es betrifft auch Frauen. Und es kann bei allen Krebs auslösen. So, Herr Dr. Schellberg, wollen wir vielleicht mal anfangen? Ich habe jetzt schon ein paar Mal das Wort HPV gesagt, dass wir damit erstmal starten, erklärt zu bekommen, was das eigentlich ist.
HPV, ja, HPV steht für humanes Papillomavirus. Das klingt super spannend, ist im Prinzip ein Virus, was das produziert, was wir alle kennen als Warzen. Erstmal ganz, ganz grundlegend, gibt 200 unterschiedliche Typen von, ist ein ganz cleveres Virus, befällt nämlich tatsächlich nur Menschen, deshalb humanes Virus, ne? Kann man auch nicht an den Hund oder an die Katze weitergehen, man kann es auch von denen nicht bekommen. Und eins kann man ganz klar sagen, sie haben es eben so schön anmoderiert, es ist nicht notwendigerweise eine Erkrankung, sondern erstmal nur ein Kontakt und eine Infektion mit diesem Virus und wir gehen etwa davon aus, dass ja weit über 80-90% aller Menschen schon mal Kontakt mit HPV gehabt haben. Also man kann ganz generell sagen, jeder, der schon mal eine Warze gehabt hat, in der Hand oder auf dem Fuß oder sonst irgendwas, herzlich willkommen, das ist HPV.
Diesen HPV-Virus, den ich damals hatte, das habe ich jetzt nicht durch eine Warze direkt gemerkt oder auch nicht indirekt bemerkt. Wie merkt man das denn, dass man das hat?
Das ist genau das Problem. Man merkt es häufig nämlich gar nicht. Ne? HPV, also die Typen, über die Sie eben gesprochen haben, ne? Also die, die Gebärmutterhalskrebs auslösen können, das sind zwei Typen, nennen wir 16 und 18. Bei HPV gibt es 200 Typen. Man hat irgendwann aufgehört, die zu bezeichnen. Man hat einfach Nummern genommen. 16 und 18 sind die, die wir auch als Hochrisikotypen bezeichnen. Also diejenigen, die tatsächlich Krebs oder Krebsvorstufen auslösen können. Und zwar weitere Typen, die so ein bisschen lästig sind, die auch ganz, ganz viele Leute kennen. Das sind nämlich die, die Genitalwarzen oder auch Kondylome genannt auslösen können. Das sind die Typen 6 und 11. Das sind die, die ganz, ganz weit oben stehen. Es gibt aber noch viel mehr andere, die irgendwo so dazwischen stehen, die auch Probleme auslösen können. Aber ganz grundlegend reden wir über diese vier Typen. Und das Gemeine daran ist, jeder Hautkontakt kann eine HPV-Übertragung verursachen. Also wenn ich Ihnen jetzt die Hand irgendwie 10 Minuten schütteln würde oder 10 Sekunden schütteln würde, das reicht prinzipiell schon aus, dann übertragen wir schon unsere HPV-Viren miteinander. Also im Prinzip ein Kontakt, den man gar nicht verhindern kann. Das klingt erstmal so ein bisschen erschreckend, ist aber auch später wichtig, wenn man mit Patienten redet, denn eine Übertragung kann man eigentlich ganz praktisch gar nicht verhindern.
Und also wir können uns, ich kann gerne geduzt werden, ich weiß nicht, wie es für
sehr
dich...
Sehr gerne, ja.
Also okay, dann, wir hatten ja vorher schon das Thema, dass man bei Thema Sex sich lieber duzt, damit man eine Nähe hat. Jetzt hast du gerade ja schon einmal gesagt, dass also Gebärmutterhalskrebs auslösen kann. Das ist ja, dass es nicht nur Gebärmutterhalskrebs ist, sondern bei Männern zum Beispiel.
Also bei Männern zum Beispiel Peniskarzinome, zum Beispiel auch Analkarzinome, übrigens logischerweise auch bei Frauen. Und was in der letzten Zeit so ein bisschen auch in den Fokus geraten ist, dass Kehlkopfkrebs tatsächlich auch von HPV ausgelöst werden kann. Und deshalb rückt das Thema auch zum Beispiel bei den Hals-Nasen-Ohrenärzten jetzt langsam so ein bisschen in den Fokus.
Sollten wir vielleicht kurz erklären, was ein Karzinom ist?
Karzinom ist Krebs. Krebs, eine Krebsvorstufe. Ne? Also ein bösartiger Tumor. Das ist das, was HPV auslösen kann.
Mhm. Es gibt ja auch noch mehr Krankheiten, sexuell übertragbare Krankheiten, die, bei denen man nicht sofort merkt, dass man eine hat, oder? Also was Was sind das noch für Krankheiten?
Richtig, sexuell übertragbare Erkrankungen gibt es viele und man muss letztens immer wissen, dass sexuell übertragbare Erkrankungen nur deshalb so heißen, weil sie per Sex übertragbar sind. Ne? Im Prinzip kann jeder Hauptkontakt diese Erkrankung auch tatsächlich übertragen und auch nicht jede Chlamydieninfektion zum Beispiel. Ne? Wenn wir einfach mal bei den Frauen bleiben, viele Frauen sind schon mal auf Chlamydien getestet worden, junge Frauen werden sogar darauf gescreent bis zum 26. Lebensjahr. Auch diese Infektion kann man haben, sie macht aber keine Symptome. Das ist aber bei vielen Erkrankungen so. Es gab ja auch Leute, die sind mit Corona durch die Welt gelaufen und hatten überhaupt keine Symptome. Ja, also wir müssen immer sehr genau unterscheiden zwischen Infektion und Erkrankung. Und das ist eben nicht das Gleiche. Und gerade bei sexuell übertragbaren Erkrankungen, wie zum Beispiel auch der Syphilis, kann man durchaus infiziert sein. Damit ist man selbst gegebenenfalls auch Überträger. Man muss aber nicht notwendigerweise auch Symptome haben.
Chlamydien können aber Männer auch haben, oder?
Chlamydien können Männer haben, Gonokokken können Männer haben, Mykoplasmen können Männer haben, Trichomonaden. Also da ist die Natur sehr einfallsreich. Das heißt, alles, was im Kontakt steht, kann auch tatsächlich wirklich übertragen werden. Nicht jeder Keim wächst bei jedem Geschlecht gleich gut. Trichomonaden bei Männern ein bisschen schwierig, da fehlt die Vagina. Funktioniert nicht so richtig gut. Aber ansonsten finden eigentlich die meisten Bakterien und Viren irgendwelche anderen Körperstellen, wo sie sich dann doch ausbreiten und wo sie sich dann wohlfühlen.
Wie ist das bei euch in Bezug auf zum Beispiel Impfungen? Also habt ihr euch damals impfen lassen für die HPV-Impfung gemacht?
Ich glaube, ich bin ein bisschen zu alt, dass ich die gerade verpasst habe. Und jetzt weiß ich, aber ich glaube, ich bin bis heute nicht geimpft.
Also ich bin definitiv zu alt und ich wusste auch wirklich ganz lange nicht, was HPV ist. Ich weiß noch, dass ich, da muss ich Mitte 20 gewesen sein und das war beim Frauenarzt Thema und ich habe HIV verstanden. Und ich dachte, was wollen die jetzt denn bei mir mit HIV? Ich war ganz panisch. Und das ist so, ich finde es im Nachhinein unfassbar, wenn man sich die Quoten ansieht, wie du ja gerade geschildert hast, dass das nicht irgendwie näher an uns dran war. Und ich finde, wir haben uns ja jetzt im Vorfeld dieser Sendung auch ein bisschen untereinander ausgetauscht. Es ist halt wirklich kein Thema, dass du im Kollegenkreis jetzt an der Kaffeemaschine austauscht. Aber es gab halt in der Zeit, als ich hätte aufgeklärt werden können, darüber gab es gar kein Format dafür. Also da ist jetzt Social Media, finde ich, echt mal was, hat Social Media mal was Gutes geleistet, dass das so ein bisschen enttabuisiert wurde. Aber ich hatte da überhaupt keinen Kontakt dazu, was sexuell übertragbare Krankheiten an Aufklärung betrifft. Das kam echt dann mit Sex in the City so ein bisschen, dass man das Wort Chlamydien mal gehört hat als Frau. Und davor, also mein Sexualkundeunterricht war bei Bernhard Resch, der war, glaube ich, so kurz vor der Rente und hat dann drei Folien auf den Klarsichtprojektor gelegt. Und das war im Grunde, das war das Biologische. Da war die Botschaft, bitte werdet nicht schwanger. Und wenn man Glück hatte, hat man im Kino mal noch irgendwie, gibt AIDS keine Chance gesehen. Und das war's. Also alles andere, das hatten nur Menschen, die irgendwie im Rotlichtgewerbe gearbeitet haben. Und uns konnte sowas ja nicht passieren. Und ich war deswegen auch, ehrlich gesagt, sehr fahrlässig in der Zeit, wo ich dann meine ersten Erfahrungen gesammelt habe. Muss ich sagen, im Nachhinein, lieber Himmel, das möchte ich bei meinen Kindern echt anders machen.
Ich glaube, ich wurde aufgeklärt über Dr. Sommer bei der Bravo-Zeitung.
Also. Was ja auch gar nicht schlecht ist. Also ich wurde von der Biolehrerin aufgeklärt. Ne? Hochnotpeinlich, aber sie hat es super gemacht. Ne? Also ich werde mich immer noch erinnern, sie kam also wirklich buchstäblich mit dem Holzpenis und hat uns gezeigt, wie man Kondome benutzt und hat den Jungs erklärt, wie man wichst. Ja, also kann man sich heute häufig auch gar nicht mehr vorstellen. Ne? Aber das ist diese Sprachlosigkeit. Aber als Frauen oder als jemand, der zum Gynäkologen, zur Gynäkologin geht, hat man es noch relativ gut. Das machen die Jungs. Mhm. Die gehen nämlich nirgendwo hin. Und obwohl nicht nur alle Mädchen zwischen 9 und 14 geimpft werden sollen, das gleiche gilt auch für die Jungs. Aber wer tut denn das? Das macht keiner. Die Jungen gehen nicht zum Urologen. Warum auch? Ne? Was soll man da? Beim Kinderarzt, ne, wo dann die Dreijährigen in der Ecke mit Bauklötzchen spielen, da soll man dann plötzlich über seine ersten Sexerfahrungen reden und über irgendwas, was mit HPV, und das ist ja auch irgendwas, was ganz weit in der Entfernung liegt, ne, was interessiert mich, was die Partnerin in 23 Jahren irgendwann mal irgendwo was hat, wo ich gar nicht genau weiß, was das ist. Und deshalb fallen die Jungs total hinten runter. Ne? Wenn wir uns die Impfquoten angucken, ist ja eigentlich ganz spannend. Ne? HPV ist ja eine der wenigen sexuell übertragbaren Erkrankungen, die wir impfen können. Die Impfquoten sind bei den Jungs so um die 10% und bei den Mädels so unter 40. Und das bringt natürlich wenig. Individuell bringt das schon was, aber idealerweise sollte man natürlich alle durchimpfen. Passiert tatsächlich nicht. Und das Hauptproblem ist die Sprachlosigkeit. Es ist, man will nicht darüber reden, das klingt ja auch irgendwie fies. Ne? Es ist ja immer noch, also sich an einer schmutzigen Türklinke mit einem Schnupfen anzustecken, ist gesellschaftlich akzeptiert. Sich beim Streicheln mit HPV zu infizieren, ist irgendwie fies. Und bist du selber schuld. Ne?
Das ist, also ich bin gerade mit einem Arm voll Tests, die wir heute auch noch im Einsatz haben werden, durch das Ressort gelaufen. Da fragt auch einer, was hast du denn da? Ist das Test für sexuell übertragbare Krankheiten? Ist ein Schritt zurückgegangen, sagt, oh. So, und aber diese Reaktion, ne? Warum ist das so schambehaftet, über dieses Thema zu sprechen? Was denkst du?
Das hat ganz viel mit Moral zu tun. Das ist, ob wir das alle wollen oder ob wir das nicht wollen, wir sind in irgendeinem gesellschaftlichen Kontext groß geworden und das Reden über Sexualität ist einfach bei uns nicht verankert. Das ist einfach nicht da. Das spielen ganz viele Gründe eine Rolle. Das ist pure Sprachlosigkeit, dass wir schon nicht wissen, wie die Dinger da heißen. Ja, ich beschreibe immer so dieses wunderschöne Beispiel. Wir haben eben auch so ein bisschen über Sprache gesprochen. Wie spricht man eigentlich? Ne? Wir stellen uns jetzt mal die schöne Situation vor. Du hast jemanden kennengelernt, ja, und ihr sitzt dann abends auf dem Sofa und es gab Pizza und der Rotwein steht schon da, die Kerzen, man weiß, was als nächstes kommt, ne? Und dann sitzt
der Liebesfilm,
vielleicht kommt der auch noch, die schimmerige Musik, so, und dann kommt der Auserwählte und sagt, ich möchte heute Abend noch meinen Penis in deine Vagina einführen. Der Abend ist gelaufen. Das Thema ist durch. So reden wir nicht über Sexualität. So erwarten wir es häufig aber im medizinischen Kontext. Ne? Wir reden über Penis, über Glied, über Vagina und all solche Sachen. Wer redet denn so über Sex? Kein Mensch. Und da wir dieses Handwerkszeug nicht haben, weder die Ärzte haben das, noch die Patienten haben das, wird eben auch gar nicht drüber geredet. Ist sowieso schon peinlich. Und wenn ich dann nicht weiß, wie ich es ausdrücken soll, dann wird es schwierig. Und deshalb frage ich Patienten auch immer, nenn es doch einfach so, wie du es nennst. Und das ist nicht peinlich und das ist nicht schlimm. Und dann fallen auch Begrifflichkeiten, die manche vielleicht unanständig finden oder primitiv oder sonst irgendwas. Aber wenn das für dich der Schwanz ist, dann ist es der Schwanz. Und wenn das für dich die Mumu ist, dann ist das für dich die Mumu. Und wenn du das F-Wort benutzt, dann benutzt das F-Wort. Hauptsache, du benutzt es und redest drüber. Und dann ist ja schon viel, viel passiert, wenn wir über HPV sprechen. Ne? Das ist ja ganz viel Paranoia auch dabei. Ne? Leute, die völlig entgeistert nach 6 Monaten Sexlosigkeit vor mir sitzen und gar nicht mehr wissen, was sie überhaupt noch tun sollen, dürfen. Und darüber muss man einfach dann auch reden. Da muss man sagen, wovor hast du denn Angst? Wo ist das Problem? Und dann muss man eben auch so darüber reden, wie man das normalerweise tun würde, wenn man sich abends auf dem Sofa trifft.
Laura, wie ist das bei dir? Was, wenn du an das Thema denkst, Verhütung, sexuell übertragbare Krankheiten, wie fühlst du dich damit?
Ich sage ja immer als Witz, dass es fast ein Wunder ist, dass ich noch keine sexuell übertragbare Krankheit habe, weil ich wohne ja jetzt auch schon 16 Jahre oder so in Berlin und war einen großen Teil davon Single und habe auch das Berliner Leben sehr gelebt. Ich habe auch das Gefühl, dass ich da ganz lange rangegangen bin, als so, oh ja, da ist was, stimmt ja, aber das haben ja nur die anderen. Und das auf mich gar nicht so sehr übertragen habe und auch dachte, das ist, glaube ich, einfach die Risiken falsch eingeschätzt habe. Dass ich dachte, schlimm wird schon nicht sein. Und ja, als ich dann zum Beispiel Anfang des Jahres einen Test gemacht habe zu Hause, dachte ich, schauen Sie mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. Und als dann alles eben, nee, also alle Testergebnisse waren, dass ich nichts habe, war so, haben wir mal Glück gehabt hier.
Und ich finde ja eigentlich, das eigentliche Unangenehme ist eher der hinterher, ich nenne es mal den Text of Shame, nicht den Walk of Shame, sondern Text of Shame, weil bei mir war das so, dass mal was gefunden wurde, was in meine Beziehung mit reingebracht wurde. Und dann musste ich aber die Beziehungen, die davor waren, musste ich halt, oder was heißt musste, wollte ich mal eben vorwarnen, dass es da jetzt ein Ergebnis gibt und ich nicht möchte, dass diese Menschen potenziell andere anstecken. Also muss ich mich in die für mich zu dem Zeitpunkt unangenehme Lage bringen und Bescheid sagen. Und ich bin ja groß dafür, lass uns über Dinge sprechen, Dinge auf den Tisch bringen, Scham soll weg. Und trotz, das ist hier aber noch nicht angekommen, das fühlt sich immer noch sehr, sehr unangenehm an.
Aber das ist doch spannend, oder?
Total.
Jetzt stell dir doch mal vor, was sind denn diese, das ist ja das Praktische an sexuell übertragbaren Erkrankungen. Wir nennen sie sexuell übertragbare Erkrankung, weil sie beim Sex übertragen wird. So, jetzt geh doch noch mal in die Situation zurück. Du bist da mit einem mehreren, weißt du, Menschen nackt und machst Sachen und fasst Körperbereiche an, die du nie anfassen würdest. Ja, man überschreitet alle möglichen Grenzen. Lustvoll, weniger lustvoll, gewollt, nicht gewollt, weiß der Himmel was. Wenn es aber dann darum geht, ein paar Wochen später zu sagen, du, da sind ein paar Bakterien übertragen worden, da ist das plötzlich schambeladen. Mhm. Und das ist genau das Thema, wo ich mich immer frage, warum ist denn das eigentlich so? Mhm. Ne? Wie gesagt, es gibt doch, ganz ehrlich, die Leute, mit denen du Sex gehabt hast, da gibt es doch eigentlich gar nichts mehr, wofür ihr euch noch schämen müsstet. Wenn man einfach mal überlegt, was haben wir denn eigentlich schon alles miteinander gemacht? Ne? Ihr habt ja nicht nur Halma gespielt. Ja, so, das heißt, eigentlich sind doch sämtliche Schamgrenzen längst gefallen. Und wenn es um so ein doofes Bakterium geht oder irgendein noch blöderes Virus, dann sind die plötzlich alle tatsächlich wieder da. Und das ist so ein bisschen das, wo wir auch versuchen, eben so ein bisschen Normalität reinzubringen. Wie gesagt, ne, der Schnupfen ist nicht anständiger als die Chlamydieninfektion oder der Tripper. Er ist nur anders übertragen.
Ja, und ich glaube, wir es wie Norovirus sehen. Da will auch niemand drüber reden. Aber niemand ist dir sauer, wenn du sagtest, ja, ich hatte den und du weißt, was auf dich zukommt.
Richtig.
Weil wir haben Zeit miteinander verbracht.
Ja, das ist ganz, ganz häufig so. Wir leben das ja auch ganz häufig, insbesondere übrigens bei Männern, die dann immer ganz erstaunlich sagen, kann ich mir das auch auf der Toilette geholt haben? Und ich immer sage, ich weiß ja nicht, was du auf der Toilette gemacht hast, aber unbelebte Gegenstände übertragen das nun mal eben tatsächlich nicht. Ja, aber diese Frage kommt immer. Es kommt immer die Notwendigkeit, sich zu rechtfertigen, wieso man denn jetzt Tropfen, Brennen, Krabbeln oder sonst irgendwas hat. Mhm. Warum eigentlich? Ist eigentlich ganz spannend. Ne? Für einen Schnupfen rechtfertige ich mich ja auch nicht. Da sage ich ja auch nicht, oh, Entschuldigung, ich bin U-Bahn gefahren und neben mir hat einer gesabbert und so. Ja, macht man auch nicht. Bei sexuell übertragbaren Erkrankungen versucht man immer eine Rechtfertigung zu finden. Warum eigentlich?
Ja, und auch ganz spannend finde ich ist, dass wenn man krank ist, dann eben auch zu Hause bleibt, unter anderem, um andere eben auch nicht anzustecken. Und die Person, die dann halt nach so einem, wie auch immer man diesen Akt bezeichnen möchte, an Bakterienaustausch, die in dem Fall, wenn ich jetzt von mir spreche, ich gehe dann zumindest zur Vorsorge und gucke, ist da alles in Ordnung mit und sollte ja eigentlich eher stolz drauf sein, hey, ich habe mich testen lassen, ich habe gemerkt, da ist irgendwas, hier hast du die Informationen, ich hoffe, du gehst damit genauso verantwortungsvoll mit um. Um da vielleicht so einen Switch reinzubekommen zu, hey, das ist cool, dass man das macht, zu anstatt, die Reaktion. Ja.
Da fehlen die Vorbilder einfach, finde ich. Also ich übertrage es jetzt mal auf eine Kopflautinfektion in der Kita. Das ist ja auch was sehr Unangenehmes. Ne? Da schwingt ja auch noch so ein bisschen dieses, der hat nicht richtig gewaschen mit, was total falsch medizinisch ist, aber ist ja so. Und dann ist es schon sehr unangenehm, wenn du das Wirtstier bist. Und ich glaube, es ist was anderes, das Opfer sozusagen zu sein oder derjenige, der es verbreitet hat. Und wenn ich da jemanden hätte, das genauso ausformuliert wie du gerade, dann könnte man da in der Tat wahrscheinlich sehr viel Vorarbeit leisten. Aber da fehlen die richtigen Vorbilder. Ich glaube, viele tummeln sich da in dunklen Foren, um sich das Du bist nicht allein zu holen. Deswegen finde ich es, einerseits war ich sehr aufgeregt heute bei dem Thema, dass wir drüber sprechen, aber andererseits finde ich es wichtig, dass wir auch in solchen Formaten das ein bisschen nach vorne bringen und sagen, wenn man es erwachsen bespricht, dann ist es nichts anderes als das.
Ich glaube, was viele auch nicht wissen, ist, dass es mehrere Anlaufstellen gibt, wo man sich testen lassen kann. Und ich war zum Beispiel im Amt für sexuell übertragbare Krankheiten und habe mal die Kamera mitgenommen und würde euch das einfach gerne mal zeigen, wie so ein Ablauf sein kann, weil man vielleicht auch eine andere Vorstellung davon hat. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, Film ab. Ich bin auf dem Weg zum Amt für sexuell übertragbare Krankheiten, bei dem ich vorher telefonisch einen Termin ausgemacht hatte. Dieser Test kostet 10 Euro und für Geringverdiener ist er sogar kostenlos, also eine wirklich günstige Variante im Vergleich zum Arzt zum Beispiel. Nach der Anmeldung wartet man im Wartezimmer, bei dem viele Broschüren und Kondome zur Mitnahme liegen. Man wird mit einer Nummer aufgerufen, damit auch wirklich alles anonym behandelt wird. Zuerst bekam ich eine ausführliche Beratung mit dem Angebot, auch ein weiteres Mal einfach nur dafür vorbeizukommen. Und dann ging es auch schon rein zur Ärztin, die mir dann Fragen zu meinen Impfungen stellte und mir Blut abnahm. Danach sollte ich eine Urinprobe abgeben, bei der ich vor mindestens 90 Minuten nicht auf die Toilette sollte. Und das war es im Prinzip auch schon. Das Ergebnis konnte ich eine Woche später per Telefon und Kennwort erfragen. Tja, so einfach kann es laufen.
Hattet ihr eine Vorstellung davon, wie es laufen kann oder was?
Überhaupt nicht. Und ich finde auch, wir haben jetzt ja auch gerade drüber gesprochen, wie wir im Falle einer Infektion danach drüber sprechen. Aber ich, wenn ich zurückdenke, ich habe, glaube ich, niemals dieses Davorgespräch gefühlt. Und ich finde das so erschütternd, jetzt, wo wir uns das so bewusst machen. Das war einfach, okay, ich entscheide mich jetzt, wir führen eine Beziehung. Erst verhüten wir mit Kondom. Und dann sagen wir so, jetzt beschließen wir, wir haben jetzt mit niemand anderem mehr Sex, wir sind jetzt monogam. Und dann kann doch nichts passieren. Ich hatte nie dieses, komm, lass uns beide testen Gespräch. Aber es war halt vielleicht auch ein bisschen bayerischer Wald geschuldet vor 35 Jahren. Und ich weiß noch, ich hatte einen homosexuellen Freund, der tatsächlich zur Blutspende gegangen ist. Mit der Hoffnung, falls was wäre, würde es da auffallen. Also absurd, was das für Auswüchse hat, dass wir nicht drüber sprechen.
Also hier in Berlin, das ist natürlich jetzt Berlin, ne? Das Zentrum für sexuelle Gesundheit, wo du gewesen bist. Ich finde es toll, dass es das gibt. Viel toller würde ich es noch finden, wenn es einfach der Hausarzt machen würde.
Macht er ja, aber kostet halt, ne?
Genau, das ist häufig das Problem, ne? Wenn da ein konkreter Verdacht ist, kostet nämlich eben tatsächlich das Ganze nichts. Man kann das auf Krankenkasse machen, wir machen das auch so. Ja, deshalb gibt es uns zum Beispiel, weil eben auch ganz, ganz viele Patienten dann zu uns kommen und so einen Test tatsächlich machen wollen. Aber wir sind natürlich immer noch in Berlin, ne? Das ist natürlich eine Luxussituation. Wenn ich in Kassel will, in Schwenning oder in Bottrop bin, dann wird das vielleicht ein bisschen schwieriger, weil es diese Infrastruktur eben tatsächlich gar nicht gibt, ne? Wo geht man denn dann hin? Und Gesundheitsamt hört sich ja jetzt auch nicht gerade sehr sexy an, ne? Dann kommt automatisch wieder die Assoziation Gesundheitsamt, Sexarbeit, ja, dann ist sofort wieder diese Moralkeule mit drin. Also mein großer Ansatz ist immer, wir müssen eigentlich die Testung auf sexuell übertragbare Erkrankungen so niederschwellig machen, wie ein Test auf einen Zucker oder wie eine Impfung gegen Tetanus oder sowas in der Richtung. Das versuchen wir bei uns so zu machen, in dem Rahmen, wie das tatsächlich geht. Und das führt eben auch dazu, dass Leute dann einen ganz anderen Umgang damit bekommen. Dass es nämlich gar nicht mehr so peinlich ist und dass eben auch viele Pärchen sagen, wir wollen diese doofen Tüten jetzt mal wegmachen und vorher wollen wir uns testen lassen. Ja? Und das funktioniert und das geht und das häufig gibt es eben auch tatsächlich Ergebnisse, was ja dann auch nicht schlimm ist, sondern es ist super, dass ihr das gemacht habt. Jetzt können wir dagegen auch was tun und dann ist tatsächlich alles gut.
Es gibt auch noch eine Variante, die auch noch ein bisschen weniger Aufwand ist und das sind so Homekits für zu Hause. Keine Sorge, es werden keine Ergebnisse heute auf den Tisch kommen, aber ich dachte, wir gucken uns die trotzdem einfach mal an. Ich habe ein paar bestellt. Mhm. Hier, Geschenke.
Fantastisch.
Also ich finde erstmal schon mal das Design richtig schön. Vor allen Dingen die mit den, hier kommen Blumen, glaube ich, ja, von unten hoch oder Unkraut, je nachdem. wir können die gerne auch einfach mal aufmachen. Also, ja. Ich habe gehört, du siehst dem Ganzen ein bisschen kritisch entgegen.
Ich finde es toll, dass es sowas gibt, aber wenn ich schon so das erste Ding mir hier so auf den, ne, also die sehen ja alle ganz schick aus, ne, das ist jetzt sehr weiblich, aber da lese ich dann schon, ne, Test auf Herpes simplex Typ 1, Typ 2, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis.
Das liest sich, als hätte ich ein Latinum haben.
Ja, und das Problem ist, dass das Keime sind, die gar nichts tun. Mhm. Ja, das heißt, und das ist häufig das Problem bei solchen Tests, da gibt es auch eine biologische oder eine technische Erklärung dafür, weshalb diese Tests solche Sachen anbieten. Aber eine ganz einfache Weisheit ist, teste nie auf irgendetwas, was keine Konsequenz hat. Mhm. Ja, das heißt, Herpes simplex Typ 1 und Typ 2, das ist, du hast es eben so schön gesagt, herzlich willkommen im Club. Man wird kaum einen Menschen finden, der Herpes simplex Typ 1 und oder 2 negativ ist. Jetzt mache ich so einen Test und da steht so ein dickes rotes Ergebnis, je nachdem, wie man das dann zugeschickt bekommt. Und dann... Ja, nichts und dann. Und dann sitzen eben Patienten sehr verunsichert vor mir und sagen, um Gottes Willen, ich habe einen Test gemacht, ich bin Herpes simplex Typ 2 positiv und dann sage ich immer, ja, ist schön. Mhm. Ja, oder Ureaplasma urealyticum, Keim, den man gar nicht behandeln würde. Ne? Darauf sollte man achten, wenn man so etwas sich kauft oder bestellt, dass nicht Sachen getestet werden, die gar keine Konsequenz haben. Ne?
Also
und das ist halt schwierig.
Wenn wir jetzt hier einen Labortest für zu Hause, für Chlamydientripper, was haben wir noch? Mycoplasma genitalium und Trichomanus
vaginalis. Trichomonas vaginalis. Das ist der Test Light, das finde ich auch schön.
Ja. Ne?
Das ist eigentlich, wenn man jetzt sagt, ne, Chlamydien, Gonokokken, Mycoplasma, Trichomonaden, das ist genau das, was wir testen.
Okay.
Und das ist nicht Light, sondern da muss man mal ganz klar sagen, das ist das, was man machen sollte. Mehr nicht. Okay. Das reicht. Und noch die Bluttests, wenn man noch Bluttests machen will. Ich weiß nicht, das sind, glaube ich, als Abstrichtest.
Ich glaube, es ist, hier stand was mit Trockenblut, glaube ich. Weiß nicht genau. Ich habe. Ach so, nee, okay, das ist ein Urin.
Den auch mal auf.
Also, das ist anscheinend nur Urin. Ja, gut, einen Urintest werden wir hier. Oder Freiwillige vor.
Ich heb nur das Röhrchen auf.
Okay, den Urintest machen wir nicht. Also, wir haben den. Ich hatte solche Tests auch schon zu Hause. Da war dann unter anderem Bluttest mit bei, wo ich mir selber in den Finger gepiekt habe und dann so ein kleines Röhrchen voll gemacht hatte. Das läuft dann letztendlich so ab, dass diese Tests, also das war auch erst Blut und dann ein Urintest, am besten mit Morgenurin. Das Ganze wurde mir ja zugeschickt. Danach, als ich alles ordentlich per Anleitung gemacht habe, habe ich es wieder zusammengepackt und dann einfach im Briefkasten geschmissen. Also es war super einfach. Danach gab es eine Woche später zwei Tage später das Ergebnis per, hast dir da einen Account gemacht. Also einfacher kann man es sich meiner Meinung nach wirklich nicht machen, wenn man jetzt sagt, ich habe so eine Angst, zum Arzt zu gehen oder ich fühle so eine Scham, ich traue mich das nicht, finde ich, ist das eine wirklich gute Alternative, gerade wenn man vorhat, vielleicht in eine neue Beziehung zu gehen oder überhaupt Bock hat mit wem, ungeschützt, kann man jetzt drüber streiten, ob man das machen sollte oder nicht, aber wenn man darauf halt Lust hat, finde ich, ist das auf jeden Fall erstmal der erste Schritt, den man gehen sollte.
Es ist sicherlich besser als gar nichts.
Ja.
Ne? Wie gesagt, für mich wäre es immer noch schöner, wenn es halt die Notwendigkeit gar nicht geben würde. Wenn es so selbstverständlich wäre, zum Arzt zu gehen und zu sagen, hier komm, ich will jetzt mal so einen Test machen. Das fände ich immer noch besser, weil auch für viele Leute, es gibt ja auch unterschiedliche Versionen, ich habe schon gesehen, Supreme und Light und weißt du was, das kostet ja auch Geld, das ist ja nicht billig.
Ja, stimmt, das ist ein Argument.
Das ist auch nicht billig und es gibt halt ganz, ganz viele Leute, die, weißt du was, keine Ahnung, was der jetzt hier kostet, aber für die sind 75 Euro für so einen Test einfach viel Geld.
Gut geschätzt.
Ja, und das finde ich einfach immer, das ist schwierig und ich glaube, dass wir damit auch ganz, ganz viele Leute verlieren, die einfach sagen, sorry, das Geld habe ich nicht, ne? Für 75 Euro ist meine Familie die ganze Woche. So, und so einen Test macht man ja vielleicht auch nicht nur einmal im Leben, sondern wenn man jetzt irgendwie aktiv ist, ne, Berlin irgendwie mal Party, was ist eben so schön gesagt, dann will man das vielleicht alle 4 Wochen machen oder alle Monate. Das geht echt ins Geld.
Ja.
Ne, und das muss man natürlich bedenken, aber trotzdem, ich sag schon, ne, solche Tests, ja, man muss darauf achten, was wird da getestet. Man kann auch zu viel testen, ne, wenn ich hier so einige Sachen sehe, sage ich, das bringt gar nichts, ne, sondern wirklich nur das testen, was wirklich eine Konsequenz hat. Alles andere ist letztendlich überflüssig, ne, und rausgeschmissenes Geld. Das ist ein Abstrichtest. Macht ja auch irgendwie Sinn. Ne? Das ist jetzt ein Test für Frauen oder für Personen mit Vagina. Ne? Genau, das ist ein Abstrich. Steht auch drauf, Vaginalabstrich. Macht ja auch Sinn. Das ist sicherlich so die Probe. Das kennt jeder von Corona. Ne? Das sah auch nicht anders aus. Das sind so Röhrchen, wie wir die auch tatsächlich verwenden. Macht eben auch tatsächlich Sinn, weil wo testet man? Am Ort des Geschehens. Ja, und auch, muss man tatsächlich auch sagen, wenn ein Urintest natürlich einfacher ist, er hat auch Einschränkungen. Ne? Da bei den Jungs ist das eigentlich kein großes Thema, ne, weil das ist mehr oder weniger das gleiche Organ. Ne? Also wenn wir jetzt mal, ne, über den da unten sprechen. Bei den Frauen, ja, man kann das machen, aber wenn man mal so Anatomie, ne, genau nachdenkt, ne, das sind immer noch zwei unterschiedliche Organe. Ne? Ja, also man macht ja nicht Pipi aus der Vagina. Ja, das heißt, man kann damit eben auch Sachen übersehen und deshalb machen wir zum Beispiel, wenn du jetzt zu mir kommen würdest und sagen, ja, ich habe einen Verdacht, einen neuen Partner und der hat gesagt, dann machen die Patientinnen bei uns immer selbst einen Abstrich. Mhm. Ne, mit einem Wattestäbchen. Das ist einfach nur ein großes Wattestäbchen und das eben am Ort des Geschehens.
Und sieht der Test für Männer anders aus?
Der Test für Männer sieht ein bisschen anders aus. Die Jungs sind immer wenig glücklich, wenn ich dann sage, ich mache da mal einen Abstrich. Was eigentlich überhaupt gar kein Thema ist. Die Leute haben immer die ganz gruselige Vorstellung, was man da tun muss. Ne? Also man nimmt dann hier sowas, weiß nicht, soll ich das mal auspacken? Nee. Und dann haben die immer die Vorstellung, das donnert mir, dann weiß der Himmel, wie tief in den kleinen Prinzen. Das ist völliger Quatsch. Aber das ist halt das, was die Leute im Kopf haben, sondern man macht wirklich nur ganz vorne. Ne? Jeder hat so einen Teil schon mal gesehen, vorne, da wo dieser kleine Schlitz ist, oben an der Eichel, da macht man einen sogenannten Meatus-Abstrich. Und das war's. Das fühlt sich ein bisschen doof an, tut aber nicht weh und man dengelt das Ding dann nicht, wer weiß, wie tief rein. Das braucht man nicht. Ne? Das ist Quatsch. Diese Tests sind genetische Tests. Denen reicht rein theoretisch ein einziges Bakterium aus, um einen Nachweis zu liefern. Und dafür braucht man die Leute nicht zu quälen.
Und was mache ich jetzt, wenn so ein Test positiv ausfällt?
Dann gehst du hoffentlich zum Arzt deines Vertrauens mit dem Testergebnis, was dann eben hoffentlich auch einen Keim zeigt, der relevant ist und nicht Urea Plasma, Urea Lytikum zum Beispiel, und lässt es da behandeln.
Mhm. Ich glaube, was viele zum Beispiel auch nicht wissen, ist, wenn zum Beispiel mal Chlamydien positiv ist und es nicht behandeln lässt, dass das ja zur Unfruchtbarkeit führen kann.
Ne, das betrifft übrigens nicht nur die Chlamydien, das betrifft auch die Mykoplasmen, das betrifft auch den Tripper. Gerade also bei Frauen oder Personen mit einem Uterus kann das Probleme machen, weil eben diese Erkrankungen durchaus auch symptomfrei ablaufen können und trotzdem tut sich eine ganze Menge im Bauch und es kommt zu Verklebungen zum Beispiel im Bereich der Eierstöcke und 3 Jahre später will man vielleicht ein Kind haben und so, und dann klappt das nicht mehr und deshalb sollte man das machen. Das ist übrigens auch mit einer der Gründe, weshalb dieses Chlamydien-Screening gemacht wird. Wieso das dann mit dem 26. Lebensjahr aufhört, habe ich bis heute nicht verstanden. Offensichtlich die durchschnittliche deutsche Frau stellt an ihrem 27. Geburtstag ihr Sexualleben ein und dann braucht man die auch nicht mehr zu testen. Ich werde es nie verstehen, aber das ist der Grund dafür. Also die Idee dahinter ist eben die Verhinderung von Unfruchtbarkeit. Warum man das nur bis zum 26. Lebensjahr macht.
Aber es ist allgemein neu, oder ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals ein Chlamydien-Screening, also außer in der Schwangerschaft?
Ja. In der Schwangerschaft kann man das auch nochmal machen, da findet es auch statt, da wird auch auf Syphilis getestet. Wir bekommen übrigens ganz, ganz viele schwangere Patientinnen, die zu uns kommen, die beim Gynäkologen im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge getestet worden sind, da wird auf Syphilis getestet und dann ist plötzlich ein positiver Syphilis-Befund da, die Panik ist groß. Und dann strecken auch gerne die gynäkologischen Kollegen die Waffen und sagen, um Gottes Willen, kenne ich mich nicht mit aus, was auch okay ist. Und dann schicken die Patienten dann zu uns und wir behandeln die dann meistens zusammen mit ihren Partnern, was auch überhaupt gar kein Thema ist und auch für das Ungeborene da überhaupt gar kein Thema ist. Also das lässt sich alles einfach behandeln. Die Patienten und Pärchen, häufig kommen die dann als Pärchen, fühlen sich bei uns immer ganz wohl und sagen, so easy kann das sein, weil es ist wirklich nicht schlimm, es ist nichts Dramatisches.
Und was denkst du, warum, also wir hatten ja vorhin schon einmal gehört, dass HPV-Impfung die einzige ist gegen sexuell übertragbare Krankheiten?
Nicht ganz die einzige, Hepatitis A und B. Das vergessen Stimmt. auch ganz viele. Hepatitis A und B zählt auch zu den sexuell übertragbaren Erkrankungen, nicht ausschließlich.
Ja.
Auch dagegen kann man impfen.
Und warum denkst du, dass das so wichtig ist, dass man das machen sollte?
Weil es einfach blöd ist, Gebärmutterhalskrebs zu kriegen, weil es doof ist, ein Peniskarzinom zu kriegen und weil auch Kondylome nicht hübsch sind. Ja, das ist einfach ein hocheffektives Impfinstrument, was wir haben, was bezahlt wird und man sollte es einfach tatsächlich nutzen, um eine Panikidee weniger im Kopf zu haben. Und das ist, alle reden über die Impfung gegen Krebs, dabei haben wir die längst. Ja, das ist eine Impfung gegen Krebs, die ist längst da, die kann jeder machen, die ist empfohlen, die wird bezahlt und es passiert nicht. Und das finde ich total schade. Es sind eigentlich die Kinder zwischen 9 und 14, die man impfen sollte. Man kann das bis zum 18. Lebensjahr machen. Viele Krankenkassen zahlen es bis zum 27. oder 26. Lebensjahr. Manche Krankenkassen zahlen das über das ganze Leben. Der Impfstoff kann bis zum Tode geimpft werden. Der ist dafür zugelassen. Trotzdem wird es sehr, sehr wenig gemacht. Da beginnt die Sprachlosigkeit über das Thema schon bei den Kindern. Und das finde ich so total schade. Ja, wo ich sage, Mensch, super, jetzt haben wir doch mal eine Gelegenheit, drüber zu sprechen. Und dann ist es so. Und wir haben, bei uns in der Praxis ist es häufiger mal so, dass dann Pärchen ankommen und sagen, ich habe aus der ersten Ehe noch einen Sohn, der ist 14, können wir den impfen? Wo soll der auch sonst hingehen? Ne? Der tut es nicht. Und wie gesagt, der geht nicht mehr zum Kinderarzt und redet da über dieses Thema. Und der Hausarzt macht es nicht. Und dann kommen die eben auch zu uns.
Und da muss man sagen, also ich hatte damals die Impfung auch nicht und habe dann, nachdem ich die Operation hatte, bei dem das veränderte Gewebe weggeschnitten wurde, auch vom Arzt ein Schreiben bekommen, dass es jetzt sinnvoll ist. Bezahlen musste ich sie aber trotzdem selber.
Das ist ungewöhnlich, weil eigentlich ist es tatsächlich so, also gerade bei Vorstufen, ne, das ist das, was wir als CIN bezeichnen. Also die jede Veränderung im Bereich des Gebärmutterhalses beginnt relativ harmlos. Und das steigert sich dann immer weiter. Und ganz am Ende steht dann der Krebs, ne? Das Karzinom. Aber diese Stufen kann man entdecken. Und da gibt es auch ganz klare Empfehlungen jetzt vom Berufsverband der Gynäkologen und Geburtshelfer zum Beispiel zu sagen, dass Frauen, die sowas hatten, auf jeden Fall entweder nochmal oder auf jeden Fall geimpft werden sollen. Und das sollten die Kassen im Regelfall auch übernehmen. Wir schreiben diese Schreiben eben tatsächlich auch, machen da gute Erfahrungen. Aber manchmal muss man eben auch tatsächlich sagen, ja, das ist nicht ganz billig, das ist tatsächlich so, aber es ist halt auch eine super Investition in die Zukunft. Das muss man tatsächlich auch mal sagen, wir geben für so viel Blödsinn Geld aus. Und dann sage ich, mein Gott, das Geld schmeiße ich in den Hut. Und viele Patienten tun das auch und sagen, da brauche ich mir über eine Sache mal keinen Gedanken mehr zu machen.
Wie ist das bei euren Kindern in Bezug auf Impfen? Also ihr habt ja auch Kleinkinder. Wie alt sind die? Wie steht ihr da zum Impfen?
Also meine Jungs sind 5 und 7 und ich werde die auf jeden Fall impfen lassen. Und ich werde mich auch impfen
Geht lassen. Zusammen? Das ist doch eine tolle Idee.
Familienausflug.
Toll, die werden sich so freuen.
Also meine Mädchen, die werden jetzt beide 4 und 8 und sie werden auch auf jeden Fall geimpft und ich habe mich mit Ende 30 nochmal impfen lassen, nachdem ich einen Vortrag hier gehört habe. Wir machen immer so Gesundheitsgipfel aus unserem Ressort heraus auch, also von Bild aus und da habe ich eine Patientin gehört, die, ich meine, sie war gerade frisch Mama, also auf jeden Fall sehr jung, die palliativ war mit Gebärmutterhalskrebs und einen Appell für die HPV-Impfung gegeben hat. Und dann bin ich danach zu meiner Ärztin und habe gesagt, macht das denn jetzt in meinem Alter noch Sinn? Und dann wurde ich eben auch geimpft, aber ich musste auch selbst bezahlen. Ich meine, es waren fast 400 Euro.
Drei Impfungen, fast 200, fast 600.
Aber ich finde es absolut fahrlässig, es nicht zu tun. Und wenn man ins Ausland guckt, das war dann eben dann auch, waren die unterschiedlichen Quoten im europäischen Ausland und bei uns Thema. Und wenn man sieht, was die anders machen, also die gehen in die Schulen mit dem Thema. Und da finde ich es echt traurig, dass wir das nicht hinbekommen, wenn ein europäisches Ziel 90% ist und wir sind, glaube ich, bei 40, hattest du vorhin gesagt.
Bei den Frauen
bei 40,
bei den Jungs bei 10-15%. Ja. Ja, das ist so. Das ist aber, wie gesagt, die Schuluntersuchung, die Schulimpfung ist irgendwann mal abgeschafft worden. Ich weiß gar nicht, ob es in Berlin gegeben hat. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da war das so. Wir wurden halt regulär gegen Tetanus irgendwas geimpft. Und das war alles selbstverständlich. Das ist leider alles abgeschafft worden. Und ich glaube, wir werden es auch anders nicht schaffen. Wir müssen tatsächlich möglichst nah an die Leute wirklich rangehen. Und das hattest du auch sehr schön gesagt. Man hat auch häufig so im Kopf, ach komm, Gebärmutterhalskrebs ist was mich nicht interessiert. Das ist irgendwann so mit 60, 70 oder sonst irgendwas. Das ist ganz falsch. Ne? Gebärmutterhalskrebs ist der Krebs der jungen Frau. Ne? 26, 27, so wie du gesagt hast. Das ist genau das Alter, wo die Statistik zeigt, da geht's los. Und da zeigen eben auch die Impfungen extrem effektive Werte. In Australien, die haben das fast ausgerottet. Da gibt es das fast nicht mehr. Und das ist toll. Ne? Und wer nicht über Krebs reden will, der redet halt über Genitalwarzen. Die sind auch nicht schön. Ja, und da sagt dann eher schon, oh ja, das will ich auf keinen Fall haben. Ne? Das sieht wirklich doof aus. Also wir machen das tatsächlich. Ne? Wir zeigen den Leuten auch wirklich Fotos und sagen, wenn Krebs für dich zu theoretisch ist und was ist, was für dich noch schambeladener ist, dann zeigen wir wirklich Fotos und sagen, das willst du aber auch nicht. Und dann sagen, geh mir weg damit.
Ja. Unerfüllter Kinderwunsch, entschuldige, Frieden. Ne? War betroffen, jetzt nicht durch eine Erkrankung, sondern auch durch eine Erkrankung, Endometriose. Aber also ich glaube, jemandem zu sagen, du kannst später keine Kinder bekommen, auch hier nochmal der Appell, das kann auch passieren, wenn man Vorstufen hat.
Richtig.
Da war ich immer wirklich geschockt von mir. Da haben wir beide tatsächlich darüber geredet, das ist auch schon 1-2 Jahre her. Und dann dachte ich so, da ging es gar nicht um HPV, sondern um Chlamydien. Dass ich so dachte, naja, ich habe ja 2 Kinder. Und dann meinte Farina, ja, du, aber andere Frauen nicht. Ja. Und dann dachte ich so, wow, ich habe wirklich nur an mich gedacht, was eigentlich nicht so den Denken entspricht, wie ich sonst denke, aber weil es eben so sehr die anderen ist, in dem wir drüber sprechen. Ich dachte, oh ja, das ist...
Also in Bezug auf, dass du es quasi weitergeben könntest.
Genau, dass ich es weitergeben kann und dann ja eine andere Frau bekommt. Und die will ja vielleicht noch Kinder, nur weil ich schon welche habe.
Ja, und man überlegt halt häufig auch, man hat ja immer im Kopf, man ist in der monogamen Beziehung mit dem Partner, den man liebt und mit dem man dann Kinder haben will und sowas alles. Und wir kennen ja alle diese Theorien. Ne? Berlin vielleicht anders als Billingen-Schwenningen. Ne? Man geht mit einem ins Bett und rein theoretisch geht man mit 18 ins Bett. Ja, das muss man halt immer überlegen. Ne? Wenn man da mal guckt, wann ist der das letzte Mal mit wem und so, ne? Dann kommen gleich ganz, ganz, ganz viele Leute zusammen. Wir machen das auch, wir nehmen auch gerade an der Studie teil, wir gucken uns gerade Männer an, die Sex mit Männern haben, eine Studie vom RKI. Leute, die gar keine Symptome haben, und gucken uns das einfach mal an und es ist schon erstaunlich zu sehen, wie viele Leute da positive Befunde haben, die gar keine Ahnung haben, noch gar keine Symptome haben. Das ist schon ganz spannend zu sehen. Ne?
Wir hatten ja gerade, hattest du gesagt, dass es sinnvoll ist, nach so einer OP eben auch die Impfung noch zu machen. Macht es denn auch noch Sinn, diese Impfung nachträglich zu machen, auch wenn man schon Sex hat oder hatte?
Also ganz generell ist es ein ganz, ganz großes Thema. Leider benutzen dieses Argument auch manche Krankenkassen, um die Impfung nicht zu bezahlen. Das ist tatsächlich leider so. Aber das HPV-Virus, wenn wir bei HPV bleiben, ist ein sehr, sehr geschicktes Virus. Das lebt so in den 12 bis 15 Schichten unserer Haut und kann sich da sehr, sehr gut verstecken. Das ist tatsächlich so. Das heißt, wenn man jetzt einen Abstrich machen würde auf HPV, deshalb bin ich immer sehr vorsichtig, wenn hier so ein HPV-Abstrich, dann kann man Glück haben, man erwischt so eine Hautschicht, ne, wo es dann gerade ist. Und wenn man ein bisschen tiefer gucken würde, wäre was ganz anderes. Deshalb hat das häufig gar keine wirkliche Relevanz. Wichtig ist halt die Tatsache, und da ist dieses Virus ganz spannend, unser Immunsystem kann mit diesem Virus auch umgehen. Ein Virus kann auch verschwinden. Man kann sich aber auch mit neuen infizieren und man kann sich auch mit dem gleichen Virus wieder infizieren. Das heißt, selbst sagen wir mal, ich würde jetzt bei dir einen Test machen und ich treffe die Viren 6, 16 und 37 und mache den gleichen Test in 18 Monaten nochmal, dann finde ich entweder gar nichts oder ganz andere Viren. Was aber noch lange nicht heißt, dass die wirklich weg sind. Die schlummern einfach irgendwo oder ich habe einen ganz schlechten Abstrich gemacht oder der Test war nicht gut. Und deshalb ist eben diese Idee zu sagen, das macht alles nur Sinn, bis ich Sex gehabt habe und danach nicht mehr, ist eigentlich falsch. Weil man kann sich reinfizieren und da hilft dann nämlich tatsächlich auch wirklich die Impfung. Und deshalb tut man das auch. Das würde ich jetzt vielleicht nicht bei einer 84-Jährigen tun. Habe ich auch schon gemacht. Ich habe auch schon mal eine 71-Jährige geimpft, die gesagt hat, ich will nochmal so richtig, aber los, alles gut. Es gibt aber relativ gute Daten, die zum Beispiel zeigen, dass so bis zum 45. Lebensjahr macht das durchaus Sinn. Und es gibt auch viele Länder, die das so empfehlen. Also die Amerikaner machen das so, die Iren machen das so, die Briten machen das so. Die impfen tatsächlich bis zum 45. Lebensjahr, weil es so lange halt auch relativ gute Daten gibt. In Deutschland ist das anders. Das ist immer so ein bisschen schwierig.
Auch was ist hier so die Alters...
Offiziell ist die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, der STIKO, wie gesagt, zwischen 9. und 14. Lebensjahr, Nachholungsimpfung bis zum 18. Lebensjahr. Alles danach sind schon sogenannte Satzungsleistungen, das heißt, das ist so ein Gimmick der Krankenkasse, das zu machen. Aber bei ganz, ganz vielen Kassen fällt dann so beim 26., 27. Lebensjahr tatsächlich die Klappe und dann wird eigentlich gar nicht mehr geimpft. Macht das Sinn? Nein. Ne? Mhm. Es gibt Spätstarter, es gibt Leute, die super aktiv sind, es gibt Leute, die schon mal eine Erkrankung hatten, wo eine Impfung tatsächlich wirklich immer noch Sinn macht. Und wir tun das auch. Wir beraten Leute auch so. Wir haben sehr viel Beratung auch zum Thema HPV und dann machen wir das, so wie wir das auch bei einer Hepatitis machen. Ne? Eine Hepatitis A-Impfung macht nicht nur Sinn, wenn man nach Marokko in Urlaub fährt, sondern die macht auch Sinn, wenn ich in den Club gehe.
Und was würdest du sagen, was sind denn gute Schutzmaßnahmen, um mich vor solchen Krankheiten zu schützen? Also jetzt Keuschheitsgürtel und Schlüssel wegschmeißen ist jetzt ja nicht so die Option. Was würdest du sagen?
Ich glaube, die wichtigste Schutzmaßnahme ist erstmal das Wissen. Und deshalb finde ich es so toll, dass wir hier heute sitzen. Weil das werden ja ganz viele Leute sehen und hören.
Hoffentlich.
Wissen ist das Thema. Erstmal darüber Bescheid wissen, dass es sowas gibt. Dann, Sex ist toll. Aber ich übernehme Verantwortung für mich und für Partner, Partnerin und alles, was da so dran hängt. Das ist erstmal schon so ein Gedanke. Ne? Also meine Liebe geht weiter. Ja, das ist so. Ja, das erstmal so zu kommunizieren, finde ich erstmal ganz, ganz wesentlich. Und dann ist natürlich, man kann sich nicht zu 100% davor schützen. Kondome sind total toll. Lickdams, also Lecktücher, sind auch total toll. Aber wir haben doch alle schon mal Sex gehabt. Ne? Wer macht einen Blowjob mit Kondom? Kein Mensch. Ja, so. Das heißt, bei jedem Sex finden immer Kontakte statt, die nicht schützbar sind. Heftiges Knutschen kann eine Syphilis übertragen. Ja, langes Kuscheln kann Läuse übertragen. Den hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Ja, also wichtig ist das Wissen. Zweitens, nicht paranoid werden. Eine sexuell übertragbare Erkrankung ist nicht ekliger als ein Schnupfen. Das ist eben einfach nicht so. Oder ein Fußpilz. Das ist auch nicht schön. Aber er passiert halt. Das ist auch nicht schlimm. Und dann wichtig zu wissen, wenn ich was merke, dann sollte ich zum Test gehen und dann sollte ich zum Arzt gehen und das machen und dann sollte ich so verantwortungsvoll sein zu sagen, du, ich habe was gemerkt, merkst du denn auch was? Und das ist, glaube ich, das Wesentliche dran. Den hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Ja, natürlich gibt es die üblichen Sachen. Kondome sind toll, Lickdams sind toll. Die Mundspülung nach dem Oralsex ist total super. Gibt es eine schöne Studie in Australien, die zeigt 50% weniger Tripper im Rachen, wenn man sich danach den Mund mit diesen fiesen Mundspülungen gespült hat, die man normalerweise nicht benutzt, weil sie so fies brennen, weil sie Alkohol enthalten. Super Idee. Nach dem Sex Pipi machen. Das ist total einfach. Ne? Das sind einfach solche Dinge, die man machen kann, wo man den Leuten auch sagen kann, Mensch, total easy. Und dann wird das auch schon viel entkrampfter, ne? Wenn man den Leuten sagt, Mensch, Mundspülung, tolle Idee, so kleine Flasche, ne, irgendwo in der Handtasche, weil ich im Club beim Tanzen jemandem angeblasen habe. Bis so ein Fläschchen in der Tasse, spül den Mund danach durch, super. Und schon habe ich was getan.
Ich frage mich, wie ist das denn? Viele sind ja eben auch schon in einer Beziehung, ob kurz oder lang, die jetzt, glaube ich, denken, ja, also das ist ja jetzt, ich bin ja in einer Beziehung, betrifft mich ja nicht. Was sollte man denen jetzt vielleicht auch noch mit auf den Weg geben?
Ich sage immer, die monogame Beziehung ist immer nur dann monogam, wenn alle monogam sind. Und die Realität zeigt eben ganz, ganz häufig, dass es ja häufig eben nicht so ist. Und was ist jetzt monogam? Jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin in einer monogamen Beziehung, ich gehe aber in den Club und man hat mit jemandem geknutscht. Dann würde man ja wahrscheinlich immer noch sagen, die Beziehung ist eigentlich immer noch monogam, dann wäre mal kein Sex gehabt und trotzdem kann ich eine Syphilis übertragen haben. Ja, das heißt, es ist auch immer die Frage, was tut man eigentlich, ne? Und wie definiert man das eigentlich? Und auch da ist es tatsächlich wichtig zu sagen, weißt du was, ich bin jetzt mal so konsequent und wir testen uns mal. Da kommt dann häufig natürlich rein, sagen wir mal, man lebt in einer quasi monogamen Beziehung oder man hat das so definiert und jetzt sage ich Partner, Partnerin, ich möchte mich mal testen lassen, kommst du mit? Was kommt automatisch? Du bist fremdgegangen. Ja, und dann ist so ein Wissen eben wichtig zu sagen, du, das muss nicht immer gleich das Fremdgehen gewesen sein. Ne? Das kann das Knutschen gewesen sein. Das kann, ach, weiß der Müll was gewesen.
Ja gut, Fremdgehen. Die Haut Knutschen ist ja auch schon Fremdgehen, ja. Aber, oder Definitionssache.
Ich habe jetzt ein paar Ausreden gelernt. Die falsche Hautschicht, der falsche Abstrich.
Der falsche Abstrich, die Toilettenbrille, immer wieder gerne genommen. Ne? Aber ja, wie gesagt, ich glaube, umso einfacher und so locker man darüber redet. Und ach mein Gott, so ernst ist Sex doch häufig auch gar nicht. Ja, und darum geht es eben auch bei den Erkrankungen, dass das häufig gar nicht so ernst ist. Und wie gesagt, klar, man braucht natürlich auch die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, um sich testen zu lassen. Und das ist auch nicht immer eine tolle Erfahrung. Du hast jetzt eine super Erfahrung gemacht hier bei der Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit. Die Kollegin kenne ich, die macht einen super Job, ne? Aber ich kenne halt auch, mein Gott, ich halte viele Vorträge, auch in der Provinz, ne? Und ich treffe halt auch die 45-jährige Gynäkologin, die einen Vortrag verlässt und sagt, ich kann doch mit meinen Patientinnen nicht über Sex sprechen. Ich kann aber den ganzen Tag mich in Genitalien befinden. Das ist ein Zitat aus Wolfsburg. Ja, wo ich denke, mein Gott, was ist daran so schlimm? Ne? Wir fragen nach Stuhlgang. Ja, wir fragen nach, wie oft musst du nachts raus zum Pinkeln? Aber wir fragen nicht nach Sex. Warum eigentlich nicht? Ja, Sprachlosigkeit.
Gibt es für euch eine Botschaft, die ihr gerne einfach vorher mal gehört hättet?
Das ist eben, lass die Scham weg wahrscheinlich, ne? Aber ich habe, während wir gesprochen haben, habe ich noch überlegt, ich kann mich nicht an einen Flyer erinnern, den ich schon mal bewusst gesehen habe beim Hausarzt, beim Gynäkologen. Da liegt alles, Nahrungsergänzungsmittel, Verhütung, aber sexuell übertragbare Krankheiten weiß ich jetzt gar nicht. Legt man das auch nicht gern aus als Arzt, oder?
Also ich lege sowas natürlich aus, weil das ist mein Thema. Aber es ist tatsächlich so, Gynäkologen, Urologen, die sollten das tun, die sollten das auslegen. Aber auch da muss man, das klingt dann immer gleich nach so Vorwurf, ne? Aber da stecken auch Menschen dahinter. Die haben auch nicht gelernt, über Sex zu reden. Ne? Also in der Uni haben wir das nicht gelernt. Ne? Da reden wir nicht darüber. Und die haben ja auch ihre eigenen Moralvorstellungen. Die haben ihr eigenes Leben, ihre eigene sexuelle Identität, ihre eigene sexuelle Lebenswelt. Und da kommt ein KitKat Club nicht vor. Da kommt eine sexpositive Party nicht vor. Da kommt Tinder nicht drin vor. Sondern da sind ganz andere Sachen, die sich da abspielen. Und das ist halt auch, als Arzt sollte ich das überwinden, ne? Es geht ja nicht um mich. Ich muss das ja auch alles gar nicht schön finden. Und ich muss das machen. Aber Patient, Patientin, die vor mir sitzen, finden das toll und tun das. Und da muss ich mich versuchen, dran anzunähern. Aber das fällt halt jedem auch nicht unbedingt leicht. Das ist tatsächlich so. Aber wie gesagt, das erlebe ich tagtäglich, dass Kollegen sagen, ich kann doch mit meinen Patienten nicht über Sex reden.
Ich glaube, was man für heute festhalten kann, um mal in der Metapher von diesem Club zu bleiben, sexuell übertragbare Krankheiten ist so ein bisschen wie diese eine Person, die auf einer Party nervt. Aber die nun mal da ist und man muss sich damit arrangieren. und ich fand diesen Talk heute super informativ. Einige Infos, die ich auch noch nicht hatte. Ich bedanke mich da bei euch für eure Offenheit, dass ihr mitgemacht habt. Dr. Schellberg, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, dir die Zeit genommen hast, um mit uns ein Stück weit Aufklärung nach vorne zu treiben. Und ich bedanke mich fürs Einschalten und hoffe auf ein neues Einschalten zu einer Folge von Mein Leben und ich.